herzlich willkommen da draußen vor den Boxen oder wo immer ihr uns hört zur neuesten Folge der 125er Champs, des 125er Champs Podcast, Folge 27. Bei mir ist wieder der Moritz. Moritz, sei gegrüßt.
Hallihallöchen, der März ist da. Ich bin wieder hyped. Die Motorradsaison geht los und wir haben heute ein spannendes Thema dabei,
Jens. Genau, wir haben ein richtig spannendes Thema dabei, weil, seien wir mal ganz ehrlich, die 125er Zeit ist natürlich geil. Du bist 16 Jahre alt, hast Bock und bist durchgestartet, 2 Jahre jetzt gefahren und zack, bist du volljährig, 18. Und was machst du dann? 125er weiterfahren oder vielleicht aufsteigen? Ich meine, 8-Liter-Geschoss war natürlich eine geile Zeit, 2 Jahre. Also wir machen das ja jedes Jahr auch bei unseren 125er-Champs, bei unserem Event, den wir machen mit 16- bis 18-Jährigen. Aber ich meine, wenn man danach 48 PS fahren kann, das hört sich ja auch nicht so kacke an. Ist natürlich die Frage, was machst du dann? Was fährst du? Willst du aufsteigen? Was würdest du sagen? 125er weiterfahren oder doch A2-Bike?
Ich glaube, den Gedanken, den haben ganz, ganz wenige, den du da geäußert hast, weiterfahren. Das wäre ja total langweilig. Natürlich will jeder sofort aufsteigen und noch schneller und weiter und höher, was ja auch cool ist und das, ja, der Sinn der Sache ist quasi. Und ja, da ist man natürlich am Anfang doch sehr überfordert, weil der Markt doch sehr, sehr viel hergibt.
Genau, und deswegen haben wir für euch in dieser Folge 6 respektive 7 Bikes mal rausgesucht, die wir beide äußerst gelungen finden für einen Aufstieg in die A2-Klasse. Also wirklich coole Karren, die ich auch heute noch nach ganz vielen Jahren Motorradfahren bedenkenlos kaufen würde. Was aber dabei ganz wichtig ist, deswegen haben wir noch eine Unterteilung gemacht, die A2-Klasse ist ja relativ breit aufgestellt, weil ich meine, okay, wir wissen das alle, du darfst maximal Motorräder fahren, die in der Spitze 95 PS leisten. Das ist erstmal gesetzt, da können wir wenig dran rütteln. Frage ist natürlich, kaufen wir jetzt trotzdem Motorrad, das maximal 48 PS leistet, das praktisch perfekt für die 48 PS Klasse, die A2-Klasse ausgelegt ist, oder sage ich, hey, ich habe sowieso noch viel mehr Bock auf Motorradfahren und will dann noch weiterfahren und kann dann meine 48 PS Motorrad, wenn es gedrosselt war, danach, nach wieder 2 Jahren, auf 95 PS aufmachen. Gute Frage. Deswegen haben wir uns überlegt, hey, wir splitten jetzt unsere 6 bis 7 coolen Karren, die wir rausgesucht haben, nochmal. Und zwar in die Hälfte ungefähr reine A2-Motorräder, die wirklich richtig geil sind, wo ich sagen würde, hey, habe ich Bock drauf. Aber natürlich auch welche, wo man sagen kann, okay, A2-Klasse ist wie 125er-Klasse, irgendwann vorbei. Und dann will ich einfach sagen, ich will mein Motorrad weiterfahren und fahre dann Motorräder, die sogar 95 PS maximal leisten. Leisten sie nicht alle, aber maximal möglich wäre es ja. Da muss man natürlich aber auch noch sagen, ob das immer auch die beste Idee ist. Also das ist ganz schwer rauszufinden, welchen Weg man gehen sollte, weil prinzipiell ist es ja so, wenn du dann die A2-Klasse wieder hinter dir hast, also wenn du sagst, okay, nächste Probezeit quasi bestanden, ich darf jetzt offen fahren, dann müsste ich ja nach der A2-Zeit gar nicht mehr 95 PS fahren, sondern ich dürfte
offen, die volle Leistung dürfte man dann schon ausreizen.
Genau.
Das ist natürlich immer ein Abwägen, das hat beides Vor- und Nachteile. Klar, du kannst dir 95 PS Bikes kaufen, die sind dann zwar teurer, haben bessere Ausstattung meistens, sind aber auch schwerer und natürlich rufen die ihre komplette Leistung nicht ab, also fahren die sich dementsprechend auch ein bisschen träger vielleicht als so manche leichtere Voll-A2-Modelle, die natürlich perfekt auf die Klasse abgestimmt sind und dementsprechend auch weniger Gewicht mit an Bord haben und sich damit dann doch ein bisschen deutlich flinkeres Handling ergibt. Und natürlich merkt man das dann auch im Preis. Und für kleinere Fahrer ist vielleicht auch ein A2-Bike, ein reines A2-Bike, doch die bessere Option, als direkt mit den Kloppern einzusteigen.
Genau, und man muss vielleicht noch dazu sagen, so als kleiner Tipp, diese Klasse der rein 95 PS Motorräder. Also es gibt natürlich manche Bikes, die kommen gar nicht daran. Aber wenn du halt Bikes hast, wie zum Beispiel, ich sag mal, eine Z900 von Kawasaki, ein super mega geiles Motorrad, gibt's ja auch zum Teil in der Version als 95 PS Maximalvariante. Ja, als Beispiel. Das ist natürlich ein ganz kleiner, überschaubarer Markt. Weil natürlich willst du nachher, wenn du eigentlich eine Z900 kaufst, keine 95 PS Z900 haben, sondern du willst ja eine haben, die dann jetzt wie die aktuelle 122, 123, 124 PS hat.
Genau.
So. Und dann bist du natürlich so gefangen, weil für diese 2 Jahre hatte die Karre gut getaugt. Danach konntest du sie aufmachen, kannst aber nur auf 95 PS, obwohl die eigentlich viel mehr hätte. Und dann ist halt die Frage, finde ich dafür einen Markt? Weil dieser Markt an diesen Motorrädern, der ist echt überschaubar, weil es dann doch relativ wenige Bikes gibt, die wirklich auch maximal nur 95 PS leisten. Das muss man einfach auch fairerweise festhalten. Da gibt es gar nicht so viele. Sondern es gibt eine breite Range bei Bikes, die leisten zwischen 48 und 95 PS. Kommen wir gleich drauf, haben auch ein paar rausgesucht. Aber welche zu nehmen, die wirklich genau diese 95 PS treffen, sind wenige. Und oft sind das halt Bikes, wo man sagen muss, hey, die taugen halt nur für A2-Leute in Anführungszeichen, weil eigentlich hätten die sogar noch mehr Leistung. Deswegen muss man genau abwägen bei diesem Schritt, weil man nimmt ja immer so ein bisschen Kohle in die Hand, was man machen möchte. Ich finde, das ist echt eine schwere Entscheidung. Deswegen können wir gar nicht sagen, also ich kann es zumindest nicht sagen, ich weiß, Moritz, du bist da meiner Meinung, man kann wirklich schwer vorhersagen oder schwer euren Fall einschätzen, was für euch die beste Wahl ist. Denkt auf jeden Fall mal drüber nach. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein mit den Bikes, die wir uns rausgesucht haben, die wir euch ans Herz legen möchten, wo wir sagen, hey, 125er Zeit, 15 PS, geile Sache, aber A2, das könnte noch ein bisschen geiler werden. Und die perfekten Bikes dafür, die stellen wir euch jetzt mal vor.
Jawohl, die kommen jetzt. Das ist natürlich immer ein bisschen so ein Abwägen, das hat ja Jens vorher schon erwähnt. Und es ist, glaube ich, schon mittlerweile beliebter geworden, dass Motorradhersteller von Mittelklasse-Bikes quasi eine 35 kW drosselbare Variante anbieten, die dann aber auch offen weniger Leistung hätte als das normale Bike. Eine davon ist die Aprilia RS660, die ich hier mit am Start habe. Die habe ich direkt als erstes genommen, weil unsere Junior-Tester beim letzten 125er Champs alle davon geschwärmt haben und gemeint haben, boah, die Karre, die ist es. Und das kann ich auch gut verstehen. Die sieht natürlich klasse aus. Die klingt auch cool. Die fällt in die Kategorie Alltagssportler. So nennt sie zumindest unser Chefredakteur von PS. In die Kategorie fallen zum Beispiel auch CBR 650 und Daytona 660. Die zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, die Klasse, dass sie eben jetzt nicht so viel Dampf haben wie die früheren 600er, die ja wirklich brutale Rennmaschinen waren und auch nicht so eine aggressive Sitzposition haben. Also eine 600er kann man schlecht vergleichen mit den 650ern und 660ern Modeller zum Beispiel. Die haben bequemere und etwas zahmer abgestimmte Motoren, sind deswegen auf der Rennstrecke auch eher bisschen fehl am Platz, dafür aber echt optimal für die Landstraße ausgerichtet. Und die RS660, die gibt es seit 2020. Die hat einen reinen Zweizylinder mit 100 PS. Zweizylinder zwar, aber durch seinen 270 Grad Hubzapfenversatz hat das auch schon so ein bisschen Tuono RSV4 Flair so im Sound.
Genau, hört sich so V2-mäßig an. Und ganz wichtig, du hast gerade gesagt, die hat 100 PS. Aber Aprilia bietet natürlich auch eine Variante an, die A2-tauglich ist. Also es gibt eine RS660, wirklich geile Karre, die 95 PS maximal leistet.
Genau.
Die könnt ihr auch nachher nicht mehr auf 100 PS quasi entkorken.
Exakt.
Und das wäre dann quasi eure Wahl für das A2-Leben, weil die 95 PS-Version kann man dann wieder weiter in der Leistung reduzieren auf 48 PS wie gefordert. Aber jetzt up to you. Wobei ich sagen muss, zwei Zylinder ist gar nicht so verkehrt, weil die alten 600er Sportler waren natürlich reine Drehorgeln.
Mhm.
Und da hast du natürlich mit den 660ern oder mit der R7 beispielsweise, die es ja noch gibt in dem Bereich, hast natürlich mehr Spaß, weil du hast mit Drehmoment größere Zylinder. Das ist schon richtig geil auf der Landstraße.
Genau. Also, die Supersportler, die darfst du ja auch gar nicht mehr drosseln. Früher durfte man ja noch höher leistende Bikes drosseln. Mittlerweile darf man ja nur noch Bikes drosseln mit maximal 95 PS und da fallen R6 und Konsorten ja schon komplett raus, weil die weit über 100 PS haben.
Früher konntest du noch eine Hayabusa quasi mit, bei mir waren es noch damals 34 PS fahren, also von daher, das war halt so, gedacht, das ist, ja natürlich, ich habe 200 und mache daraus 34, das fühlt sich halt scheiße an, aber egal.
Ja, das ist eine echt geniale Idee. Nee, das ist ein Gesetz, da kann man wirklich sagen, das hat schon Hand und Fuß, da muss man sich jetzt nicht unbedingt drüber beschweren. Kommen wir nochmal zurück zur RS660. Ich war noch nicht ganz durch mit der Ausstattung. Wir haben eine LED-Beleuchtung, wir haben TFT-Display, wir haben 5 Fahrmodi, schräglagenabhängige Sicherheitssysteme, also Traktionskontrolle und ABS. Wir haben einen Tempomat dabei, wir haben einen Quickshifter dabei, wir haben eine Wheelie-Control sogar. Also Aprilia zündet hier wirklich das Ausstattungsfeuerwerk vom Allerfeinsten. Fahrwerkstechnisch haben wir eine Kayaba Upside-Down-Gabel mit dabei. Wir haben einen Alu-Rahmen, also wirklich ein sehr, sehr erwachsenes Bike. Würde auch in Fahrberichten sehr durch sein flinkes Handling gelobt. Das ganze Ding wiegt 183 Kilo leer, also auch echt ein sehr, sehr handliches Spaßbike. Nur die Sitzposition, die könnte auf Dauer für Größere ein bisschen anstrengender werden, aber ist halt auch noch eine Sportler, muss man auch sagen. Das spiegelt sich aber auch alles wieder ein bisschen im Preis nieder, weil für die Karre werden 11.600 Euro fällig. Das tut natürlich weh, dafür kriegt man auch sehr, sehr, ja, höher leistende Bikes. Also das Bike ist sehr erwachsen, aber natürlich muss man das entsprechende Geld dafür auf Kante haben. Man kann sich auch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, da kriegt man manche schon so ab 8.000 Euro, aber die allermeisten guten Modelle, die handeln sich um die 10.000 Euro, also man spart sich da auch nicht wirklich super viel.
Genau, kann man vielleicht noch gucken, ob man beim Händler irgendwie noch einen Schnäpper entdeckt vom Vorjahr oder sowas, Tageszulassung, was weiß ich.
Ja.
Und muss man ein bisschen drauf achten, die R660, die ist wirklich ziemlich famous in der Gruppe der, sag ich mal, jugendlichen oder jung gebliebenen Motorradfahrer. Entsprechend werden die meisten auch jetzt, sag ich mal, nicht geschont, um das mal so auszudrücken, sondern eher geknechtet.
Das stimmt.
Und natürlich auch gerne umgebaut, also kleine Kennzeichenhalter oder andere Kennzeichenhalter, Auspuff etc. Deswegen immer drauf achten bei dem Motorrad. Ich feiere das Ding total, also hätte ich die 11.000 Euro über und mehr Platz in der Garage, würde ich sagen, okay, das wäre auf jeden Fall was, was da rein müsste. Richtig geile Karre, aber guck drauf, also nach den typischen Sturzschäden, Unfallschäden und so weiter, was also gibt. Das ist Motorrad, was zumindest gebraucht, sage ich mal, von den meisten Leuten doch engagierter genutzt wird.
Ja, achtet da auf jeden Fall drauf. Aber man muss auch sagen, relativ wertstabil dann im Wiederverkauf.
Also genau. Hat also da ist quasi die Nachfrage höher als das Angebot.
Genau, das muss man so sagen.
Nachfrage, Angebot kann ich bei meinem ersten Motorrad jetzt gar nichts zu sagen. So tief bin ich gar nicht eingestiegen. Aber ich bleibe mal in dem Thema Sportler und werfe das ehrfürchtige und weit verbreitete Namenskürzel CBR in den Raum. Du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt einen CBR 650 von Honda. Aber ich sage, nee, so hoch wollen wir gar nicht gehen. Wir gehen zur CBR 500R. Ist eine reine A2-Variante von Honda mit einem Look, der sich so ein bisschen nicht an der aktuellsten Firebird, aber so ein bisschen Richtung Firebird Shield. Also es wird schon von außen für den Unbedarften sehr schwer zu unterscheiden. Hey, ist das jetzt der Mega-Supersportler von Honda oder was anderes? Es ist natürlich dann das A2-Bike. A2-Bike heißt in dem Fall, ihr habt 48 PS maximal bei 8600 Umdrehungen. Ihr seht schon, ihr müsst jetzt nicht fünfstellig drehen und so weiter, sondern seid in einem Bereich unterwegs, der deutlich unter 10 liegt. Also von daher sehr alltagstauglich. Und alltagstauglich, das gilt für dieses Motorrad eigentlich ziemlich durch die Bank weg. Du hast es gerade schon bei der RS660 gesagt, die ja mit ihren relativ hohen Stummeln und dem relativ entspannten Kniewinkel auch, sage ich mal, für vieles taugt. Das gilt für die CBR 500R auf jeden Fall auch, weil die Stummel liegen richtig schön hoch, die Rasten liegen jetzt nicht so, dass dir quasi das eigene Knie irgendwie an den Schultern anstößt, sondern alles ist echt sehr bequem, cooler, flotter Look, aber hey, da tut nichts weh. Also wir sagen mal Altersqualitäten und Ergonomie auf ganz hohem, feinem Niveau, um auch mal ein bisschen länger unterwegs zu sein. Wir haben eine sehr kommode Sitzposition, ich habe es gerade schon gesagt. Wir haben bequeme Sitze vorne und hinten, also ist auch nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist so ein Foltergerät, wo du 2 Zentimeter Polster hast, was irgendwie schon beim Aufsitzen durchgesessen ist, sondern alles super toll. Ihr habt Honda-typisch eine ziemlich gute Verarbeitung, finde ich. Da muss man auch vielleicht sagen, besser vermutlich als bei der R660, weil da hat Aprilia so ein bisschen nachgelassen, in Anführungszeichen. Okay. Ich glaube, Aprilia hört jetzt nicht zu, aber ich glaube, das wissen sie ganz gut. Honda, mega Verarbeitung. Ich sag mal, Honda ist irgendwie so eine Motorradmarke, die ist einfach Erdbeben- und Atomschlagsicher. Das ist wie eine Kakerlake, überlebt alles und ist echt cool. Ihr habt ein TFT-Display, was ich mittlerweile auch eigentlich feiere, weil tolle Darstellung, gute Übersicht. Wer es dann doch ein bisschen flotter treiben möchte und vor den Kurven halt die Gänge einfach runterhaut, kann das gerne machen, weil eine Anti-Hopping-Kupplung ist auch mit an Bord, sehr mäßig. Und ihr habt ein Fahrwerk, was dann dem wieder entspricht, was die Sitzposition vorgibt, und zwar ein sehr komfortables Fahrwerk. Das macht echt viel, viel mit. Erst wenn ihr wirklich sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie richtig durch die Kurven brettern, ich sag mal so, Knie Richtung Boden drücken und so weiter, dann bringt er ein bisschen Unruhe rein und ist das Fahrwerk schon mal etwas überfordert, weil dann irgendwie ordentlich in die Kurven reinankert oder den Hahn aufreißt. Der kriegt das Ganze schon ein bisschen zum Gautschen, aber auch das ist wieder Honda-typisch, ein sehr gutmütiges Gautschen. Also ihr habt da nicht eine Linie, die irgendwie dann sonst wo rauskommt, sondern das lässt sich alles noch gut kontrollieren. Und ihr habt natürlich immer noch den großen Vorteil, wie ich finde, ihr habt gleichzeitig viel Komfort mit dem Motorrad. Und kann man sagen, Fahrwerke kann man ja oft ein bisschen einstellen. Bei der Honda, so ein bisschen Pustekuchen, würde ich sagen.
Ah, verdammt.
Also, was kann man machen? Okay, ihr könnt hinten an der Vorspannung ein bisschen rumschrauben. Also sprich, wenn ihr irgendwie eure Sahneschnitte mitnimmt oder sonst irgendwas oder einen Kumpel mit zur Schule oder so weiter, dann könnt ihr hinten die Vorspannung höher stellen. Ihr könnt es auch niedriger machen, wenn ihr richtig leicht seid, wenig wiegt. Aber sonst könnt ihr nichts machen. Dämpfung, einmal Gott gegeben quasi und nichts zu verändern. Da findet ihr keine Schrauben. Genauso beim Dämpfer hinten an der Gabel und so weiter. Keine Zugstufe, keine Druckstufe. Einfach alles fix. So. Dann fehlen natürlich noch so Kleinigkeiten wie Gewicht. Finde ich auch immer ganz interessant.
Ja.
Was wiegt der Ofen? Weil, sagen wir ehrlich, 125er sind durch die Bank ziemlich leicht. Bei unseren Tests haben wir immer so 110 bis, wenn es hochläuft, so knapp 140 Kilo. Was sich im Regelfall ziemlich gut handeln lässt. Da kriegt keiner sofort irgendwie Schweißperlen auf der Stirn. A2 wird natürlich mehr. Du hast es vorhin schon gesagt, ich glaube, bei der Aprilia waren es 183 oder sowas.
183
leer. Ja, leer. Ne, leer, ja, leer, muss man auch drauf achten. Bei der Honda, die hatten wir zum Glück schon im Test, deswegen habe ich die Testdatenbank bemüht. Und da sind es 193 Kilogramm, allerdings randvoll getankt. Also es dürfte ungefähr das sein, was bei der Aprilia auch plus minus irgendwie rauskommt. Also von daher gut 50 Kilo mehr als bei einer A2. Klasse, wenn man zwei Motorrad, aber in meinen Augen immer noch tipptopp zu handeln. 17 Liter sind an Bord. Das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, und jetzt sage ich euch nochmal, warum das so cool ist, 17 Liter, weil ihr dank dieser 17 Liter praktisch nie zur Tankstelle müsst. Woran liegt's? Ganz einfach. Die Honda verbraucht zarte 3 Liter auf 100 Kilometer.
Das ist heißt, natürlich stark.
17 durch 3 geteilt, ne? Das sind 500 Kilometer und mehr einfach am Stück. Easy peasy.
Nicht schlecht.
Ich sag mal, da kannst du eine Woche Schule hin und zurück locker machen, ohne dass du einmal die Zapfsäule wieder in den Tank stecken musst. Also finde ich richtig geil. Und weil das ja schon quasi sowas ist, was unsere Kostensensibilität berücksichtigt, habe ich noch einen zweiten großen Vorteil für alle, die nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben wollen, weil die Honda... Für die Honda CBR 500R müsst ihr auch keine 9.000 Euro ausgeben. Ihr müsst auch keine 8.000 Euro ausgeben, sondern ihr müsst nur
7.000 Euro ausgeben.
Ein bisschen mehr, 7.650 Euro ausgeben. Ich finde, das ist ein echt fairer Gegenwert für dieses Motorrad. 4.000 weniger ungefähr als bei der Aprilia, würde ich mal grob sagen. Das ist schon eine Ansage. Dafür kann man oft tanken, auch wenn man gar nicht so oft tanken muss. Also, genau. Finde ich auf jeden Fall überlegenswert. Honda, ich habe es gesagt, gut verarbeitet. Es ist kommod. Es sieht trotzdem richtig geil nach Fireblade aus. Also wer auf Sport steht und bei 48 PS maximal bleiben möchte, werft da mal einen Blick drauf. Ich würde es machen. Ich finde die Karre richtig geil.
Genau, das wäre noch meine Frage gewesen. 500 lässt dann vermuten, dass die Karre auch maximal 48 PS dann leistet.
Genau, also da könnt ihr nichts mehr machen. Das ist ein reines... wie es so schön heißt, also früher sagte man mal Mittelklasse, die Mittelklasse ist ja quasi auch ein bisschen gewachsen, Hubraum und leistungsmäßig, deswegen die CWR 500R, das ist basiert ja auf diesem Zweizylinder von Honda, den die ganz oft verbauen in der Klasse halt, die gibt's ja auch als Naked Bike und so, und der Motor leistet maximal 48 PS bei 8600, ich sagte es ja eingangs, und da gibt's keine Option zu sagen, hey, den machen wir jetzt ein bisschen auf, den entkorken wir noch, den nehmen wir irgendwelche Anschläge raus und so weiter, nein, der ist einfach fix. 48 PS, A2. Aber mein Gott, also geht trotzdem gut voran. Also Spaß habt ihr damit auf jeden Fall auch.
Voll. Wir bleiben gleich in der Kategorie von den reinen A2-Bikes. Ah. Du hast vorher nämlich schon das Naked Bike, die Naked Bike-Variante der Honda CB500R erwähnt.
Ja.
Und die hat eine ganz, ganz große Konkurrentin. Die kommt auch aus Japan.
Ah.
Die ist aber nicht rot wie eine Honda, sondern grün. Nämlich eine Kawasaki. Wir haben die Kawasaki Z500 dabei. Die wirkt optisch schon fast wie eine 125er, finde ich immer. Aber der Schein trügt, denn hier steht ein waschechtes A2-Bike vor uns, das seine Klasse auch fast maximal ausreizt. Fast maximal, weil wir anstatt 48 PS hier nur 45 PS mit an Bord haben. Dafür ist sie aber wirklich ein richtiges Leichtgewicht. Die wiegt nämlich nur 169 Kilo und das vollgetankt. Also rund 10, 20 Kilo vielleicht schwerer als so ein beleibteres 125er Bike. Also echt cool. Die ist sehr klein und handlich gestaltet. Die hat auch nur 785 mm Sitzhöhe. Damit ist sie natürlich auch optimal für kleine FahrerInnen. Und wir hatten die beim Alpenmasters letztes Jahr sogar dabei. Und ich kann euch sagen, die Leistung, die reicht in den Alpen wirklich völlig aus, um viel Spaß zu haben. Die Leistung, die ist auch über ein sehr breites Drehzahlband verfügbar. Das Fahrwerk funktioniert, die Bremsen sind gut. Das ganze Teil fährt sich eigentlich schon fast wie ein Fahrrad. Also wirklich sehr, sehr zugänglich, dieses Bike. Das einzige Manko war so ein bisschen die Lastwechsel so aus der Kurve raus. Da ist sie ein bisschen ruppiger gewesen, wenn man bei niedrigem Tempo wieder beschleunigt hat. Aber das war auch eigentlich das Einzige, was man dem Bike ankreiden konnte. Wir haben natürlich ein bisschen weniger Ausstattung dabei bei der Kawasaki. Das erkläre ich euch aber gleich, warum. Wir haben hier keine Traktionskontrolle dabei. Wir haben keine Fahrmodis. Wir haben kein TFT, sondern nur ein LC-Display. Aber immerhin mit Bluetooth-Connectivity und ABS und Anti-Hopping-Kupplung haben wir natürlich auch mit an Bord. Das sage ich jetzt. Das war mein Stand bis gestern. Aber ich habe nochmal den Katalog aufgeschlagen.
Ja.
Und es gibt eine SE-Variante.
Genau.
Mit TFT und Bugspoiler und roten Akzenten. Allerdings gab es die bis vor ein paar Jahren nur in Österreich und der Schweiz, was irgendwie so keiner wusste, warum. Und jetzt gibt es diese SE-Variante eben auch in Deutschland. Also wer ein bisschen mehr Ausstattung noch aus der Kawasaki Z500 rausholen will, der kann sich die SE-Variante mal angucken. Jetzt kommen wir eigentlich zum größten Argument für die Kawasaki Z500, den ich euch vorhin ein bisschen aufgespart habe.
Du redest über die Garantie.
Nein, nicht über die Garantie. Natürlich rede ich über den Preis.
Ja, hau raus.
Mich interessieren ja nur Nummern. Also ich glaube, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, die Kawasaki Z500 ist, glaube ich, so aktuell einer der besten Preis-Leistungs-A2-Bikes, die man so haben kann. Denn die kostet neu nur 5.999 Euro.
In der normalen Version oder als
SE-Version? In der Standardversion.
Weißt du, was die SE kostet?
Für die SE-Version muss man da nochmal rund 300 Euro lockerer machen. Die kostet 6.345 Euro.
Aber das ist ja echt auf einem Niveau, was wirklich fair ist, finde ich. Also
genau.
Da bist du ja von der 125er-Klasse jetzt nicht so weit entfernt. Also wer neue 125er gekauft hat mal in seinem Leben, der weiß, dass dann 6.000 Euro durchaus von manchen Herstellern schon aufgerufen werden.
Ja, die kratzen da gut und gerne auch schon an der Marke. Deswegen ist es echt ein sehr, sehr faires Angebot, finde ich. Und in unserem letzten Vergleichstest hat sie, glaube ich, nur gegen die Honda CB500 Buchstabe einfügen verloren, also das Naked Bike, weil sie eben so ein bisschen dieses Ausstattungsmanko hatte, was man jetzt aber mit der SE-Variante zumindest mal ein bisschen ausgleichen kann.
Ja.
Also echt coole Option. Gebraucht kostet die zwischen 5.000 und 6.000, da kann man sich jetzt auch nicht super viel sparen, aber sehr, sehr coole Variante, wenn ihr eh ein bisschen kleiner seid, wenn ihr auf Handling steht und wenn euch jetzt ein TFT-Display oder Fahrmodi nicht super wichtig sind, dann guckt euch doch gerne mal die Z500 an. Finde ich persönlich ein echt cooles Angebot.
Genau, vor allen Dingen auch, wenn ihr auf diesen Z-Look steht, weil das zieht sich ja ikonisch bei Kawasaki von der Z125 bis zur großen Z900 durch. Dieses bisschen so Manga, so Gomi heißt es bei Kawasaki, geprägte Design mit der bösen Lampenmaske.
Genau.
Früher gab es noch die Z1000, die noch ein bisschen böser und muskulärer und noch ein bisschen aggressiver da stand.
Die war richtig bullig oben.
Die war richtig bullig und so. Ja. Und ich feiere das. Ich feiere das sowieso, wenn so wie bei KTM halt eine Marke eine Designsprache komplett durchzieht und so ein hoher Wiedererkennungswert vorhanden ist. Und das macht Kawasaki mit den Z-Modellen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also wer da so ein bisschen auf diesen Street Fighter Look-Up-Werk steht, der sollte sich das Modell gerade bei dem Preis gerne genauer angucken.
Der sollte sich auch noch den Bugspoiler angucken. kleiner Moritz-Profi-Tipp, guckt euch den Bugspoiler an, damit sieht die Karre dann auch deutlich weniger zierlich aus und wie ein richtig erwachsenes Bike.
Ah.
Das wollte ich noch hinzufügen.
Sehr cool. Ja, wo wir gerade schon ein bisschen bei Street Fighter sind, da bin ich jetzt ein bisschen weg und doch wieder nah, weil die Marke, um die es jetzt geht, die hat so ein bisschen so einen bösen Alien-Look bei sich etabliert. Der ist so damals so ein bisschen mit der MT10 eingeführt worden, die ja mittlerweile auch eine ganz andere Maske bekommen hat. Und ich rede von der Yamaha MT07, die mittlerweile ja auch flach und böse nach vorne schaut. Yamaha MT07, seit 2014 gibt es das Modell jetzt schon bei Yamaha, also über 10 Jahre. CP2 heißt der Motor da drin, auch mit Hubzapfenversatz. Also ihr habt so ein bisschen so ein V2 Sound und Charakteristik eingeimpft bekommen bei dem Motorrad. Und das ist so ein Motorrad, auf das ich mich persönlich, egal was ich sonst fahre, immer wieder gerne draufsetze, weil es einfach Bombe ab dem Startwerk funktioniert.
Ja.
Natürlich sind so Aspekte wie Optik, wie was für eine Ausstattung hast du dabei oder sonst was, sind total wichtig. Und das ist auch, sollt ihr auch jetzt nicht sagen, okay, das interessiert mich alles nicht, sondern legt für euch fest, was ihr wichtig findet, was ihr unbedingt haben wollt. Aber MT07 heißt für mich immer draufsetzen, Kopf ausschalten, in Anführungszeichen genießen, aufs Fahren konzentrieren und jede Kurve zu deiner Spielwiese machen. Das Motorrad ist einfach narrensicher, geil zu fahren. Das kannst du deiner Schwiegermutter empfehlen, deinem Friseur, deinem besten Kumpel oder wem auch immer, selbst deinem Lehrer oder so. Tolles Motorrad.
Ja, ich glaube, das ist auch so eins der krassesten Platzhirsche in der in der ganzen Szene drin. Das ist das WD-40, der Motorräder. Also es gibt kaum zugänglicheres Bike. Zwei von meinen Kumpels hatten damals in meiner A2-Phase so ein Ding. Und das macht einfach nur Spaß ab der ersten Minute, wenn du dich drauf hockst.
Genau. Und das ist auch so ein Motorrad. Natürlich leistet die MT07 mit knapp 700 Kubik, leistet die mehr als 48 PS, also wir verlassen jetzt die Klasse wieder der reinen A2-Bikes. Der Zweizylinder drückt in der aktuellsten Ausbaustufe, also Euro 5 Plus Ausbaustufe für 2025, drückt er 73 PS bei 8750 Touren. Wenn ihr das Motorrad auf A2 drosselt, dann habt ihr immer noch 47,6 PS bei 7750 Touren. Also ihr könnt ein bisschen weniger hochdrehen, müsst auf 1000 Touren verzichten oben raus, aber das wird dem Motor, also ich glaube, das werdet ihr gar nicht groß merken, weil der Motor einfach ein tolles Drehmoment hat, weil er toll antritt, ganz unten raus, und weil es einfach immer noch ein ganz rundes, leicht beherrschbares Bike ist. Warum ist das eigentlich so? Nun, zum einen, das habe ich vorhin schon gesagt, die M107 war früher immer ein bisschen so, das war geile Funktion ab dem ersten Meter, aber wenn es um die Gimmicks links und rechts daneben gab, was es für Features mitbringt, da war es mal so ein bisschen hemdsärmeliger, sage ich mal. Yamaha hat dann von Generation zu Generation immer ein bisschen mehr dazugepackt. Und wo stehen wir gerade aktuell? Aktuell stehen wir schon bei einem TFT-Display. Das finde ich schon mal, ich habe es vorhin schon gesagt, richtig geil. Wir haben eine Upside-Down-Gabel bei der neuesten Generation. Die ersten hatten das noch nicht.
Mhm.
Wir haben dank der Upside-Down-Gabel radial montierte Bremssättel vorne. Wir haben LED-Beleuchtung. Wir haben zwei Motor-Mappings bei der neuesten Generation und eine einstellbare TC. Wie gesagt, das gilt für die letzte Ausbaustufe der MT07. Die ersten Jahrgänge hatten davon deutlich weniger, aber fahren sie natürlich trotzdem richtig cool.
Genau, ich wollte gerade sagen, die ist deutlich erwachsener geworden dann anscheinend.
Genau, deutlich erwachsener. Aber, und das ist das Wichtige, ihr müsst natürlich jetzt nicht zur aktuellsten, neuesten 2025er Ausbaustufe greifen, weil, und das ist das ganz Wichtige, das Motorrad lebt in seiner Grundtugend von seinem Motor. Und dieser Motor hat einfach eine Leistungscharakteristik, die total anmacht. Den kannst du ganz untertourig fahren, der ruckelt nie, der gibt dir immer die Hand und sagt, High Five, bester Kumpel, der ist immer für dich da und der funktioniert genau so, wie du es gerne hättest. Also ein Motor, der für jede Lebenslage, egal ob sonntags morgens um Knallgas oder ja, mit den Kumpels einfach mal nur zur Eisdiele im Ort rumzuckern oder sowas. Also der taugt wirklich für alles.
Ja, mega. MT stand, glaube ich, seines Zeichens mal für Master of Torque, wenn ich mich recht erinnere. Und das kann man ihr auch wirklich zuschreiben. Ist auch eins der ganz wenigen A2-Bikes, jetzt mal mit vorgehaltener Hand, wo man bei niedrigem Tempo und zu viel Gas dann auch durchaus mal das Vorderrad hochkriegt. Das kann ich aus der eigenen Praxis bestätigen. Nicht, dass ich euch irgendwas empfehlen würde. Aber das soll eigentlich nur mal klar machen, die Karre hat Drehmoment unten rum, das ist echt Wahnsinn. Also kaum zu vergleichen mit irgendwas anderem in der Klasse.
Genau, also ich kann das nur unterschreiben, einfach ein tolles Bike für jede Gelegenheit, was natürlich auch mit daran liegt, dass Yamaha das Bike von vornherein so konstruiert hat, dass es wirklich auch vom Fahrverhalten, vor allen Dingen mit einer Handlichkeit begeistert, die in meinen Augen auch ziemlich outstanding ist. Also woran liegt's? Auch bei Yamaha, bei der M107 ist es so, wir haben ein Gewicht vollgetankt, wohlgemerkt vollgetankt, von zarten 180 Kilogramm. Und wenn ich nochmal kurz hier rekapituliere, wir hatten die R660 vorhin, wir hatten die CBR 500 schon, die beide nochmal 10 Kilo da oben drauf packen, in Anführungszeichen. 180 Kilo, das ist schon echt cool. Du hast einen schmalen Knieschluss, du hast eine geringe Schrittbogenlänge, sprich selbst mit kürzeren Haxen kommst du noch problemlos auf den Boden. Und wenn du ein bisschen länger bist, passt das trotzdem noch alles, weil es einfach vom Knieschuss her, du hast genug Platz für die Knie, der Kniewinkel fällt nicht übertrieben eng aus. Also das stimmt, alles tippitoppi, egal ob 1,60 oder 2 Meter. Und wer möchte und sagt, okay, ausstattungsmäßig will ich aber jetzt noch den aktuellsten, heißesten Scheiß haben. Auch da ist Yamaha hingegangen, hat gesagt, okay, dann hauen wir noch das Yamt-Getriebe in die MT-07 rein, nach Wahl. Also Yamt heißt Yamaha Automatic Transmission, wenn ich das richtig noch irgendwie abgespeichert habe. Mhm. Sprich, die Kupplung entfällt oder vielmehr empfällt der Kupplungshebel, also ihr habt links keinen Hebel mehr, habt dafür zwei Taster, mit denen ihr sagen könnt, hoch oder runter schalten, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch komplett automatisch schalten lassen. Also sagt das Motorrad, ja, jetzt machen wir den nächsten Gang rein oder wir schalten runter. Und natürlich sorgt das Motorrad daran auch im Stand dazu dafür, dass ihr natürlich dann nicht einfach weiterfahrt, sondern es wird dann automatisch halt ausgekuppelt und solche Sachen.
Genau.
Also auch das könnt ihr mit dieser MT-07 Yamt haben.
Ist dann ein bisschen schwerer, glaube ich, so ein paar Kilo, aber ja. Genau, die Option ist da.
Wer es möchte, was natürlich jetzt noch wichtig ist, was vorhin schon angesprochen, wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, ist Price.
The price.
What do I have to pay? Da hat natürlich jetzt die Z500 mit 6 Ungrad mächtig einen rausgehauen. Da muss ich sagen, der Stich, der sitzt jetzt richtig tief, da kann ich nicht gegen anstinken. Aber aktuell gibt's die MT-07 ab 8.524 Euro. Mhm. Ich finde immer noch, das ist ein verdammt gutes Angebot. Und es ist ein verdammt gutes Angebot, vor allen Dingen auch deshalb, weil MT-07 auf dem Gebrauchtmarkt echt, ich will nicht sagen teuer, aber ja, schon im Durchschnitt ziemlich wenig Wertverlust im Verhältnis zu Kilometerleistung und Alter haben.
Echt krass. Ja. Ich dachte, du willst jetzt gleich hier noch ein bisschen entschärfen und sagen, hey, es gibt super viele günstige Gebrauchte, weil
die. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den ersten Generationen aussieht und je nachdem, wie viele Kilometer natürlich runter haben und so weiter.
Ja.
Aber eine Zeit lang war es ähnlich so wie bei der R660, was du gesagt hast. Das Preisniveau für Gebrauchte lag so dicht am eigentlichen Neupreis, dass es sich nicht lohnte, was zu kaufen, was nicht neu war, in Anführungszeichen. Dann lieber noch irgendwie ein bisschen sparen und warten oder Oma nochmal anbetteln oder sonst was.
Ja.
Und ein Dusi oder anderthalb drauflegen und dann hast du wirklich Neuware vom Händler. Andersrum kannst du natürlich auch sagen, okay, wenn ich dann halt teuer gebraucht kaufe, kann ich auch wieder teuer gebraucht verkaufen, weil theoretisch die Preise eigentlich relativ stabil geblieben sind und bleiben. Also MT-07 ist was, nur schwer einen Schnapper zu machen. Wenn ihr einen Schnapper seht, guckt euch das Bike echt genau an.
Ja, du hast ja bei der RS660 schon erwähnt, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Also ich glaube, ich kenne keine MT-07 in meinem Freundeskreis damals, die keine anderen Spiegel, andere Auspuffanlage, kurzes Kennzeichen, die ganzen Konsorten mit an Bord hatte. Also wenn ihr nicht auf verbastelte Karren steht, dann seid ihr bei der MT vielleicht, ja, dann müsst ihr genauer gucken, ob vielleicht irgendwas.
Genau. Rumsteht. Aber wie gesagt, ich bleib dabei, selbst für jemanden, der schon lange offen fahren darf und so weiter, wenn man sich wirklich mal one bike fits all unter diesem Gesichtspunkt irgendwie entscheiden müsste, ist MT-07 einfach immer noch locker auch bei mir in den Top 3. Also easy peasy.
Krass.
Also einfach ein Bike, was perfekt funktioniert bei allen Gelegenheiten, wo du dir keinen Kopf machen musst, wo du einfach Spaß hast und was total toll ist und gerade von dem Aspekt, was gebe ich aus, was kriege ich dafür, ist das echt eine dicke Empfehlung, immer noch, meiner Meinung nach.
Ja, absoluter Platzhirsch auch in der A2-Kategorie. kommen wir mal zu den Neuzugängen der A2-Kategorie. Jetzt haben wir nämlich ein ganz, ganz spannendes Bike hier auf dem Zettel stehen. Supermoto fahren. Das geht ja mit 125ern echt gut. Da gibt's ja einen riesen Markt mittlerweile für. Auch offen Supermoto fahren natürlich kein Problem. 690, 701 kann man natürlich auch drosseln, aber na, also wer in der reinen A2-Klasse Supermoto fahren will, der hat es zuvor wirklich nicht leicht. Also da musste man entweder dann die größeren Modelle eben drosseln, die ich gerade erwähnt habe, oder man greift dann wirklich auf so sehr, sehr alte Schinken zurück, wie so eine ganz alte DRZ 400. Deswegen freut es mich sehr, dass die Kategorie jetzt so ein bisschen neu belebt wurde. Einerseits von Suzuki mit der neuen DRZ 4S. Andererseits gibt's natürlich auch eine neue orangene Supermoto im Sortiment, die auf den Namen 390 SMCR hört. Fun Fact, die heißt zwar 390, aber hat sogar 399 Kubik, was ich auch ganz witzig finde. Normalerweise runden ja Hersteller bei den Angaben immer großzügig auf. Hier hat KTM sogar Understatement ein bisschen abgerundet. Aber den Motor, den kennen wir natürlich schon alle. Das ist der 45 PS Einzylinder, der auch in der Duke 390 zum Beispiel vorkommt, der LC4C. Der ist super bewährt, gibt schon ganz lange, echt cooler Motor. Wir haben den gleichen Rahmen und das angeschraubte Heck und die Alu-Zweiarmschwinge, wie auch in der 390. Also das Fahrgestell ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben eine einstellbare Upside-Down-Gabel mit an Bord. Wir haben LED-Scheinwerfer. Wir haben dieses schmale TFT-Display mit Connectivity. Wir haben zwei Fahrmodi. Und wir haben natürlich Supermoto-Style ein einstellbares und teilweise abschaltbares ABS. Und eine einstellbare Traktionskontrolle, Mensch. Außerdem gibt's optional noch einen Quickshifter mit dabei. Was sagst du denn dazu, Jens?
Ja, feiere ich total. Also ich finde, oder sag mal so, ich habe mich ewig und lang darüber gewundert, dass KTM oder sozusagen die Österreicher an sich mit Husqvarna und GasGas quasi so lange den Platzhirsch gemacht haben bei den großen Einzelhändlern Supermotos und da ja wirklich seit ewigen Zeiten aktiv sind, aber diese Formel einfach noch nicht auf die A2-Klasse und die A1-Klasse übertragen haben. Und jetzt haben wir es erstmals, ja, das gibt ja 125er SMCR, wo ich auch ganz, ganz gespannt bin, wie die wird.
Yes.
Und die werden wir auch zeitnah bekommen, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Bin ich richtig gespannt, wie das Ding performt. Und natürlich finde ich es auch geil, dass die 390er jetzt endlich auch mal, ich meine, die Klasse gab es auch schon ganz lange, ja. Also es gab die 390er Duke, es gab die 390er RC. Wo war die 390er Supermoto? Und jetzt ist sie endlich da. KTM macht Nägel mit Köpfen und vom Daumen hoch, ganz klar.
Ja, ja, und das ist jetzt auch in der, also eigentlich ist es ja eine komplett neu geschaffene Kategorie, wenn man jetzt so die ganz alten Supermotos rausrechnet, die schon ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, hast du in der reinen A2-Klasse so gut wie keine Supermotos gefunden, die wirklich perfekt auf dieses Gewicht und auf die Leistungen ausgelegt waren. Trotzdem ist die relativ erwachsen. Also die hat einen sehr breiten Lenker. Ich durfte ja schon mal drauf sitzen. KTM schreibt selber, die Ergonomie, die orientiert sich sehr stark an der 690er, eben der großen Schwester. Du meintest, die hat einen sehr, sehr ulkigen Tank. Dieser 9 Liter Metalltank, der ist wie so ein Kamelhöcker
früher. Ja, genau.
Das erinnert mich aber auch sehr, sehr stark an ältere Supermoto-Modelle, so in den 90er und frühen 2000ern. Ja, ja. Dazu passt ja auch so ihr Grafik-Kit mit diesen lila Akzenten und so. Also ich finde, dieser Retro-Style, der ist da schon ziemlich cool durchgezogen. Daran erinnert sie sehr, sehr stark. Ist allerdings nichts für kleinere. Also 860 mm Sitzhöhe, da habe ich mich sehr wohl drauf gefühlt mit meinen 1,94, aber für kleinere wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das Ding vernünftig auf die Straße zu bringen. Genau, wie sie fährt, wissen wir leider eben noch nicht. Die kommt erst ab Ende März in den Handel. Allerdings preislich auch sehr, sehr adrettes Angebot, muss ich sagen. Was schätzt du denn?
6,5.
6,3.
6,3?
Ja.
Ah, okay.
Aber zuzüglich 495 Euro Lieferkosten.
Okay, weil preislich ist nämlich ganz spannend. Wir müssen nämlich auch darüber reden, dass KTM nicht nur eine 390er Supermoto am Start hat, sondern auch schon länger für alle Freunde des etwas Offroad-lastigeren Fahrens.
Wenn es ein bisschen dreckiger sein darf.
Genau, wir reden jetzt nur über das Motorradfahren. Eine 390er Adventure am Start hat und die wurde für 2025 auch geupdatet. Und das ist ganz spannend, bisher gab es nur eine 390er Adventure. Die kostete 2024 noch 7.099 Euro. Und das ist schon eine Ansage, 7.099 für eine reine A2-Karre Juiuiuiuiui. Dafür, dass da so viele Gleichteile dran waren, die ja KTM in der 390er-Klasse genutzt hat. Und für 2025 wird das anders. Da gibt's nämlich zwei 390er Adventures. Und zwar gibt's einmal die 390 Adventure X und einmal die 390 Adventure R. Spannende Frage, wie unterscheiden die sich? Ganz einfach, erstmal grob gesagt, die 390 Adventure R behält weiterhin oder kriegt einfach 21 und 18 Zoll Bereifung, also sprich das typische Offroad-Format für vorne und hinten, während die Adventure X vorne auf 19 Zoll und hinten auf 17 Zoll Felgen steht, auch Gussfelgen, die andere hat Speichenfelgen. Federwege bei der X sind vorne wie hinten 200 mm, also immer noch, sag ich mal, für Gröberes tauglich. Sitzhöhe ist aber nur schlanke 82,5 cm überm Grund, sagt KTM, also durchaus auch für normale Zeitgenossen geeignet. Die Ausstattung bei der X ist aber insgesamt ein bisschen zurückhaltender, möchte ich mal behaupten, weil Federbein zum Beispiel, oder das Fahrwerk an sich, da das Federbein, ist nur in der Vorspannung einstellbar. Ihr habt ein LC-Cockpit, also auch da nicht der heiße TFT-Scheiß. Mhm. Das Tempomat ist zwar dabei, aber das ist dann auch so alles. Der Motor natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, der gleiche, 45 PS aus 399 Kubik. Mhm. 3,4 Liter Verbrauch, sagt KTM. 14 Liter Tank, das entspricht ungefähr 412 Kilometern Reichweite. Ihr habt einen Offroad-Fahrmodus mit an Bord, den haben übrigens beide Fahrzeuge. Allerdings war es das auch im Groben schon. Jetzt kommt aber die ganz gute Nachricht, weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die alte 390 Adventure kostete 7.099 Euro. Die neue Adventure X mit der etwas zurückhaltenderen Ausstattung hauen die Österreicher jetzt raus für 5.799.
Oha.
Und wenn ich jetzt nochmal kurz hier auf dein Beispiel mit der Kawasaki Z500 eingehen dürfte, ne?
Boah, Wahnsinn.
Die das ist richtig heiß. Die ja
sogar nochmal.
Das ist richtig heiß, vor allem vom Hintergrund, wenn wir gucken, was manche 125er kosten, dann sind wir da echt auf Augenhöhe. Also manchmal sogar drunter. Also von daher, wer so ein bisschen Offroad-Look mag, sollte auf die neue Adventure X auf jeden Fall ein Auge werfen.
Ich wollte gerade fragen, unterscheiden die sich mehr im Einsatzzweck oder mehr in der Ausstattung, die beiden Modelle?
Ja, in beiden halt. Ne? Jetzt kommen wir nämlich zur Adventure R. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die hat 21, 18 Zoll Bereifung, auch ein bisschen gröber. Hat Federelemente, die 230 mm Arbeitsweg zur Verfügung stellen und damit automatisch eine Sitzhöhe von 870 mm. Also alles ist deutlich erwachsener, deutlich offroadiger. Mhm. Die Gabel ist in der Dämpfung komplett anpassbar, das Federbein bei Vorspannung und Zugstufe. Dafür gibt es dann ein TFT-Display, ein Kurven-ABS und eine Kurven-TC. Darauf muss überall die Adventure X verzichten. Allerdings, und das müssen wir auch mal fairerweise festhalten, sorgt dieses Plus an Features, Ausstattung und Offroad-Tauglichkeit natürlich auch für ein Plus beim Preis.
Yes.
Jetzt kurz mal rausgehauen, was denkst du, was kostet die Adventure R und der 390er?
7.
Ah, das reicht doch nicht ganz. Es sind 7.299 Euro ab. Also man hat quasi sich an der alten Adventure orientiert, dann noch ein bisschen mehr Ausstattung draufgepackt und hat gesagt, komm, auch noch ein bisschen Geld drauf. Also,
das war schon ein Wahnsinnspreisunterschied zwischen den beiden Modellen.
Das ist ein Wahnsinnspreisunterschied. Das sind 1.500 Euro.
Ja.
Einfach.
Boom. Krass.
Ne? Also da muss man gucken und vielleicht auch entscheiden für sich selbst, wenn man offroadiger fahren möchte, muss es die R sein oder reicht einem auch die X? Also ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung und ich finde es cool, dass KTM das Programm in dem Bereich nochmal so gesplittet hat.
Genau.
Und man jetzt die Wahl hat zwischen beiden. Aber wir haben ja noch eine.
Du hast noch eine?
Ich habe noch eine. Ja, du hast es ja vorhin schon angedeutet. Supermoto. Was soll ich sagen? Supermoto ist halt einfach heißer Scheiß. Das bleibt dabei. Ich fahre selbst einen 690er SMCR. Eine 2014er. Deswegen kommen wir nicht vorbei, dieses Thema natürlich auch A2-mäßig zu streifen, weil der aktuelle 690er Husky 701er oder GasGas 700er Motor leistet 75 PS und ist damit natürlich 48 PS tauglich, also A2 tauglich.
Mhm.
Und die SMCR gehört natürlich seit wirklich Jahren zu den Topsellern im KTM-Programm. und vertritt die reine Supermoto-Lehre mit Straßenzulassung. Ich habe es gerade gesagt, 75 PS leistet dieser Einzylinder maximal, also natürlich dann auch ein Motor, der nicht an 95 PS herankommt. Das wäre jetzt aber für so einen Einzylinder auch wirklich far too much. Wobei jetzt 2025 kommt nochmal ein Update vielleicht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Man munkelt von nochmal ein paar PS mehr. Ja. Also es ist unglaublich, was diese Karre leistet aus dem Einzylinder. Und wir reden vom Gewicht, das sich bei lausigen 162 Kilogramm voll einpendelt. Also wirklich, das ist eine Kombination 75 PS, 162 Kilogramm. Wir können nochmal kurz zurückschauen bei der MT07, da waren es 73 PS bei 180 Kilogramm, also jetzt nochmal ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Gewicht. Da ist quasi der Fahrspaß vorprogrammiert. Allerdings mit ein paar kleinen Einschränkungen. Und die müssen wir natürlich auch nochmal gleich erwähnen. Zu denen kommen wir noch. Verbrauch liegt ungefähr bei 4,2 Liter, wenn man das Ding zahm bewegt. Fahrwerk, bestes Material für flottes Fahren. Ihr könnt die Dämpfung komplett einstellen. Hat viele Reserven und so weiter. Hinten Vorsprung noch dazu. Also alles an Bord für Knallgas am Sonntag. Allerdings muss man auch schon sagen, jetzt kommen wir zu der ersten kleinen Einschränkung. Und ich, wie gesagt, ich fahre ja selbst einen 96er. Ich habe ziemlich viel machen müssen, damit das Ding so ein bisschen, zumindest mal dem Aspekt Alltagstauglichkeit Hallo sagt, weil das ist schon alles sehr extrem. Also über die Sitzbank brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist einfach eine reine Enduro-Sitzbank, schmal, hart. Komfort, my ass, also sagt die, streckt den Mittelfinger raus und sagt, leck mich doch. Also wenn du es nicht aushältst, bist du einfach zu schwach. Deswegen schwierig. Fahrwerk, Reserven, ja. Ansprechverhalten, nein. Also so diese kleinen, wirklich minimalsten Asphaltverwerfungen, da hoppelt es eher drüber. Und da die Sitzbank halt auch wenig Polster bietet, ist es halt klar, dass es sofort einfach alles in den Hintern oder in die Hände geht. Also Komfort, deutliches Minus. Und was auch gesagt werden muss, ja, 75 PS bei dem Motor, das hört sich ja richtig geil an. Allerdings muss man sagen, damit dieser Motor diese Kraft hat, muss er einfach drehen, 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 drehen. Und das geht einfach zu Lasten des Wumms von unten. Also du hast bei den Karren wenig Kraft unten heraus, erst ab 5000 Umdrehungen, und das ist dann relativ hoch. Also ihr könnt bis 9000 ungefähr drehen, erst ab 5000 Umdrehungen kommt so richtig die Leistungskelle raus, mhm, und die Drehmomentkurve steigt nach oben. Darunter ist das alles so, ich will nicht sagen rumzuckeln auf der Standgasdüse, aber da ist eine MT07 unten raus deutlich lebendiger.
Über den Motor hört man ja auch manchmal, dass er nicht nur spritdurstig, sondern auch ziemlich öldurstig sein soll.
Ja gut, hängt natürlich ein bisschen von der Pflege ab. Also bei meiner Karre kann ich ja nichts sagen. Die kriegt einmal im Jahr einen Ölwechsel, wird wenig bewegt. Also kümmert euch um eure Karren vernünftig, dann halten die oft auch lange. Also das ist immer so, wenn du natürlich nur Knallgas fährst und irgendwie volle Granate und irgendwie nur am Drehzahlbegrenzer unterwegs bist, dann gibt es, glaube ich, keinen Motor, der einfach sagt, ich brauche kein Öl. Also es hat, es gibt immer so mehrere Zusammenhänge. Mhm. Und das zweite Doofe oder das nächste Doofe, was man nicht unerwähnt sein lassen darf, ist, ich habe es gerade gesagt, der Motor ab 5000 Umdrehungen erst so ein bisschen zu Forscherleistung bereit. Drunter kann man ihn fahren, aber wirklich auch erst ab 3000 Umdrehungen, weil da drunter hackt und ruckelt es und peitscht er mit der Kette. Das ist einfach, das ist ein Gerappel auf dem Ding, das macht keinen Spaß. Daran merkt man schon, für Alltag, also wenn ihr wirklich durch die Stadt pendeln müsst oder ähnliches, das Ding sieht rattenscharf aus, ich weiß es, die sehen alle rattenscharf aus. Ich mache persönlich die Husky 7.1 sogar noch ein bisschen mehr vom Look her, aber die 690er sieht scharf aus, die Gas-Gas sieht scharf aus. Also ich kann verstehen, dass ihr sagt, okay, sowas möchte ich gerne haben, ich hab's ja selbst. Aber ich habe auch lernen müssen, ey, um irgendwie hier nach Stuttgart reinzupendeln oder sonst was halt, das ist einfach ein Geömsel vor dem Herrn. Das steigert jetzt nicht die Laune irgendwie so.
Ja, sehr schmalen Einsatzzweck.
Aber sehr schmaler Einsatzzweck so an sich. Mittlerweile, aber das ist auch ganz cool, hat KTM zumindest die Ausstattung so ein bisschen nach oben geschraubt. Bei den Modellen so ab 2014 gab es noch das relativ große Display mit LC-Anzeige und Drehzahlmesser. Das haben sie ja dann irgendwann später gegen dieses ganz kleine Balkending, wo man nichts mehr ablesen konnte, wo der Balken, wo der Drehzahlmesser nur so ein kleines extra Gimmick-Ding war, was man oben zuschalten konnte. Also ausstattungsmäßig haben sie da wirklich was runtergefahren. Das ist jetzt ein bisschen besser wieder, zumindest was Ausstattung betrifft. Ihr habt eine TC dran, die zweistufig arbeitet. Ihr habt ein ABS, wir haben es vorhin schon gesagt, bei der 390er SMCR, was auch zweistufig arbeitet, entweder vorne und hinten gemeinsam oder nur vorne und hinten aus, also super Moto-Style. Ihr habt zwei Fahrmodi, die sich allerdings nicht so richtig viel unterscheiden. So, ich habe vorhin schon gesagt, ihr habt immer noch, das wird sich wahrscheinlich demnächst ändern, aktuell noch ein Mini-Cockpit mit so einem Pseudo-Drehzahlmesser, also wirklich ein Witz vor dem Herrn. Gerade bei der Karre brauchst du ja eigentlich ein Drehzahlmesser, um zu gucken, hey, bin ich einfach so im goldenen Bereich oder nicht. Mhm. Was aber positiv ist, ihr habt einen Quickshifter dran, also von daher könnt ihr Gänge wechseln, was natürlich geil ist. Allerdings. Es gibt jetzt noch eine Sache und wir haben uns bei vielen Bikes heute ja wirklich ganz positiv darüber geäußert, dass die Preise echt attraktiv sind. Dass man sagen würde, hey, da machst du nichts verkehrt. Das ist echt eine feine Sache. Das gilt nicht für die großen Einzylinder aus Good Old Österreich.
Nee, so überhaupt gar nicht.
So, ich habe extra nochmal geguckt. 2025, wie gesagt, kommt eine neue SMCR 96 von KDM. 2024 Modell, deswegen kostet Liste 12.499 Euro. Das heißt also, ihr könntet euch eine, ich sag mal, CBR und eine Adventure X kaufen und wärt da sozusagen mit zwei Motorrädern dabei. Also von daher, das Ding ist richtig teuer. Ab und zu kommen wir vielleicht ein Modell mit Tageslastung ran, das ein bisschen günstiger ist, aber ja, ich weiß nicht.
Es ist schwierig.
Es ist schwierig. Halt, wie gesagt, 2025 kommt eine neue 96er SMCR, die, das kann ich jetzt schon versprechen, noch ein bisschen mehr Leistung hat, die allerdings auch nochmal teurer wird. Was das für die Preise der alten bedeutet, ich weiß es nicht. Ich kann alle euch da draußen verstehen, die ihr aufsteigen wollt, A2-mäßig, die eine 96er feiern ohne Ende. Verstehe ich auch. Das Ding ist mega. Es ist aber schweineteuer. Es kann nicht richtig gut Alltag. Oh, also und es ist vielleicht nicht das perfekte Bike, um es als A2-Motorrad zu nutzen.
Ich wollte gerade fragen.
Deswegen ist es jetzt so, einfach nur mal um euch abzuholen, schließen wir mit dem Bike ab, wo wir sagen würden, hey, es ist nicht die ideale Empfehlung für den Aufstieg von A1 zu A2. Ihr könnt es gerne machen. Wir haben es euch vorgestellt. Aber boah, es ist extrem, vor allen Dingen auch extrem teuer, würde ich sagen. Also
Handle with care.
Ja, handle with care, auf jeden Fall. Also da muss man schon irgendwie Schotter in der Tasche haben, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten fand ich so, sehr runde Sache. 6 geile Karren, die ich alle sofort irgendwie persönlich abgreifen würde. Ja. Was meinst du?
Finde ich auch. Für welche würdest du dich entscheiden?
Für welche würde ich mich entscheiden? Also dann, ich sag mal so, ich bin bisher schon immer sehr gerne erst 660 gefahren. Also ich fand, die Karre ist von dir eine super Wahl gewesen. Hat mein Herz auf jeden Fall. Ich habe ja auch so eine kleine italienische Seele bei mir drin, so zumindest was Motorräder betrifft. Bin ja auch schon ein paar Mal Aprilia gefahren, persönlich. Und finde das Ding geil. Funktioniert super, habe ich super viel Spaß bei jedem Test mitgehabt. Würde ich auch, wenn es irgendwie so einen 600er Supersporter-Test gibt oder so, würde ich immer sagen, ja, ich fahre Aprilia. Also hey, ich tierisch Bock drauf. Und dann finde ich, auch wenn sie teuer ist, finde ich die 390 Adventure eher super spannend, weil ich eigentlich so Adventure-Motorräder mag, die diesen Adventure-Gedanken des Beherrschbaren aber noch irgendwie in sich drin tragen. Du hast lange Federwege, du hast eine gute Ausstattung und die Karre wird wahrscheinlich im Gelände, zumindest, also aus, man übertreibt es jetzt so, richtig performant sein. Also wahrscheinlich ist für viele viel, viel besser als jedes BMW GS-Modell oder eine Tenere oder sowas, wo du immer über 200 Kilo unterwegs bist, sondern ey, wir brauchen, was ihr gerade im Gelände braucht, ist Beherrschbarkeit. Und da, finde ich, könnte so eine 390 Adventure eher ein richtig feiner Zug sein. Also von daher wären das meine zwei Favoriten. Wie sieht's denn bei dir aus, Moritz?
Oh, wir haben gerade ganz lange noch drüber geredet und ich habe immer so ein bisschen Flashbacks bekommen. Ich habe mich wieder richtig an die A2-Zeit erinnert von mir und ich hätte mir damals schon, glaube ich, echt gewünscht, mit einer MT-07 anzufangen.
Ja, kann ich verstehen.
Weil ich bin ein relativ großer Typ und keine Ahnung, man wollte sich auch noch nicht so richtig festlegen, so mit Sportler oder Supermoto. Man wollte so ein bisschen die goldene Mitte. Und ja, wie gesagt, der Allzweckreiniger der Motorräder, also das Ding kann jeder fahren, das Ding ist super geil, hat einen total coolen Klang mit dem 270 Grad Hubzapfenversatz rein, Zweizylinder. Ja, ich glaube, für mich ist das perfekte A2-Bike für meine Einsatzzwecke.
Kann ich gut verstehen, würde ich es auch unterschreiben. Also wirklich auch eine super Wahl. Ja, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, was ihr toll findet und so weiter, schreibt uns einfach, kein Problem. E-Mail-Adresse hauen wir einfach unten bei den Shownotes mit rein. Wenn ihr sagt, irgendwie das war mein coolstes A2-Bike oder sowas, haut uns einfach an. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge mit weiteren 6 Modellen, die wir empfehlen können für den A2-Aufstieg. Mal gucken. Machen wir ein bisschen davon abhängig, was ihr uns für ein Feedback gibt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 27 des 125er Champs Podcast. Die besten Bikes für den A2-Aufstieg. Danke fürs Zuhören. Danke, Moritz, fürs wieder mal dabei sein.
Immer gerne. Viel Spaß beim Stöbern.
Ja.
Viel Spaß beim Aufstieg, wenn der bei euch bevorsteht. Genau. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen.
Genau. Und dann hören wir uns wieder bei Folge 28 des 125er Champs Podcast. Ciao und tschüss.
Haut rein.